Ich möchte heute über Väter sprechen, weil es ist Vatertag heute. Und ich möchte über einen guten und einen schlechten Vater sprechen. Erst der Schlechte und danach der Gute. Und der Schlechte finden wir in Eli im Alten Testament in 1. Samuel 2. Da sehen wir, dass in 1. Samuel 2 auf Seite 407 in die Unrevidierte Luther ein Beispiel von einem Vater, der böse Söhne hatte und eigentlich nichts tut. Und der Grund, warum ich über Väter spreche, ist, eigentlich sind Väter sehr, sehr wichtig. In der Bibel sehen wir oft, dass wenn ein Vater und, oder ein Ehemann das Haus recht vorsteht, dass Gott einen Segen gibt über das ganze Haus. Cornelius kommt zum Glauben, Apostelgeschichte 10, sein ganzes Haus kommt zum Glauben. Der Kerkermeister in Kapitel 16 von Apostelgeschichte kommt zum Glauben, sein ganzes Haus kommt zum Glauben. Also ein Mann, der sein Herz recht hat mit Gott und seiner Frau und Kinder recht vorsteht, ist ein Segen für seine ganze Familie. Umgekehrt, wenn er nicht recht mit Gott ist und nicht in die Beziehung mit dem Herrn ist, ist es oft ein Problem für Frau und Kinder, die vielleicht recht tun möchten. Und wir haben gesehen, Achan in Josua 6, das war ein Mann, ja, der hat den Geiz nachgefolgt und seine ganze Familie musste auch sterben. Die andere Seite wieder. Also Männer sind in diesem Sinne sehr, sehr wichtig. Und es ist tragisch heute, wenn wir als Mann mal anschauen, ja, wo lernst du, wie man leben muss? Das lernst du nicht in dieser unserer Gesellschaft. Du lebst oft wie dein Vater als Beispiel gewesen ist. Du erziehst die Kinder, wie du selber erzogen bist. Ob es biblisch ist oder nicht, das wissen wir oft nicht mal. Du lernst einen Beruf zu machen, du lernst einen Sport einzugehen, du lernst Geld zu machen. Das ist alles gut. Aber du lernst niemals, wie man leben muss in unserer Gesellschaft. Das ist nicht fremd. Das ist das Allerwichtigste. Das soll man eigentlich lernen in einer Gemeinschaft von Christen. Deswegen etwas spezifisch für Väter. Und Gott ist ein Gott, der Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist. Er ist männlich. Das ist ganz wichtig. Heute sehen wir oft, dass viele Frauen ein Problem mit männlicher Autorität haben. Und das verstehe ich auch. Warum? Weil Männer ihre Verantwortung nicht nachkommen wollen oder können. Meistens nicht wollen. Und dann sagen so eine Frau, ja, dann gehe ich lieber selber mit dem Herrn, auch dass ich mich unter der Autorität eines Mannes stelle, die eigentlich nicht recht mit dem Herrn geht. Das ist aber ein Problem mit männlichen Beispielen in unserer Gesellschaft. Du musst mal schauen, wenn Kinder so 14, 15, 16, 17, 18 Jahre alt sind, du fragst, was ist ihr Held, ihr Beispiel? Wie wenige sagen heute nicht Papi? Ich kenne keinen, die sagen, wie will mein Papi sein? Die meisten sagen, ich habe einen Hollywood, einen Musikstar, einen Sportstar und ich möchte das und das später tun. Sehr wenige sagen Papi oder noch wenige sagen, ich möchte ein Missionar oder ein Prediger werden. Das sind kaum Leute. Also das ist eigentlich tragisch, weil das heißt, dass oft Papi keine geistlichen Zwecke ermittelt hat. Nun, das erste Mal, dass das Wort Liebe erwähnt wird in der Bibel, ist zwischen einem Vater und einem Sohn. Nicht zwischen einem Mann und einer Frau, nicht zwischen Mutter und Kind, zwischen Vater und Sohn. In 1. Mose 22, Vers 2, da sagt Gott zu Abraham, Abraham, geh nach dem Berg Moria und opfere deinen Sohn, den du lieb hast. Das ist genau das gleiche Gebiet, wo 2000 Jahre später Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Bild, dass dort Gott seinen Sohn opferte für die Sünden der Welt. Das war das größte Beweis. Gott preiset seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. Nun, wenn du Muslim besprichst, die akzeptieren nicht, dass Gott, also Allah, Entschuldigung, einen Sohn hat. Allah heißt hier Gott, aber es ist nicht der gleiche Gott, den wir haben. In der Surah 25, Vers 2 zum Beispiel steht geschrieben, Allah hat überhaupt keinen Sohn. Und diejenigen, die sagen, er hat einen Sohn, sind Lügner nach Surah 23, Vers 89 und sollen in die Hölle brennen nach Surah 21, Vers 89. Aber das brauchen wir nicht ernst zu nehmen, weil nochmals, der Koran hat keine erfüllten Prophezeiungen. Also man kann niemals rausfinden, ob dieses Buch von Gott eingegeben ist, weil wenn Gott ein Buch einblast, kann man das prüfen, dass Prophezeiungen in Zeit und Geschichte in Erfüllung gehen. Schon mehr als 300 Prophezeiungen sind in Erfüllung gegangen in Die Bibel, die kann man nachprüfen und der Koran hat das Kennzeichen überhaupt nicht. Aber Gott hat verschiedene Arten von Sohn in der Bibel. Nicht nur ein einziger geborener Sohn. Jesus ist ein einziger geborener Sohn, den er lieb hat. Ich sage ein paar Mal, wenn Jesus von dem Jordanfluss aufkommt, wenn er von Johannes der Täufer getauft ist, ist mein geliebter Sohn, hören. Wenn er auf dem Berg der Verklärung sich verwandelt und wie ein Sonne da scheint, wie im tausendjährigen Reich, dann wird er an Himmel, Stimme vom Himmel kommen, das ist mein geliebter Sohn, hören. Er hat einen Sohn, den er besonders liebt, der niemals gesündigt hat, das ist Jesus Christus. Aber er hat auch Söhne wie Engel, Job 1, da kommt der Teufel mit den Söhnen Gottes, den Kindern Gottes vor Gott. Das sind Söhne wie Engel, das sind geschaffene Wesen. Na, er hat einen geschaffenen Sohn Adam. Er hat einen nationalen Sohn Israel. Israel als Volk ist Gottes Sohn. Und er hat geistliche Kinder. Wir sind alle geistliche Kinder. Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihm, das ist Jesus Christus, aber aufnahmen, denen hat er Macht gegeben, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Wir sagen Kind Gottes. Geistlich adoptiert. Aber alles ist darin männlich. Gott Vater, Gott Sohn. Nicht Mutter. Deswegen möchte ich etwas sagen über die Wichtigkeit von Vätern. Und anzufangen mit einem schlechtes Beispiel, Eli. Wir lesen von Eli und seinen Söhnen in 1. Samuel 2. Und wir lesen da in Vers 12, die Söhne Elis waren böse Buben. Und die fragten nicht nach dem Herrn. Mit anderen Worten, sie haben kein Interesse an Gott, Gottesfurcht. Sie haben getan, was recht war in ihre Augen. Und dann, die waren da bei dem Tempel und haben das Fleisch geraubt. Vers 16, wenn da jemand zu ihm sagte, lass das Fett anzünden, wie sich's heute gebühret, und nimm danach, was dein Herz begehrt, so sprach er zu ihm, du sollst mir es jetzt geben. Wo nicht, so will ich es mit Gewalt nehmen. Das waren Leute, die kamen aus ganz Israel nach dieser Stiftshütte mit einem Altar, einem Brandopferaltar. Da musste ein Lamm oder ein Bock geschlachtet werden. Das muss dann, Fleisch muss auf den Brandopferaltar kommen. Und danach dürften der Priester etwas nehmen für sich selber. Die Söhne von Eli, die sagen nein, bevor es auf den Brandopferaltar kommt, also bevor es an Gott gegeben wird, will ich es schon für mich selber nehmen. Ein bisschen geizig, wie ein Acham, die das Verfluchte von Jericho nahm. Hat nicht gewartet, bis Gott ihm etwas gab, er wollte es nun direkt sofort haben. Die ganze Mentalität von heute. Ich will es nun haben, sofort haben und die Kosten, die kommen später. Wenn ich es nun nicht bekomme, dann mache ein Terror und emotionaler Druck wird ausgesetzt auf die Eltern, weil das Kind muss direkt nun sofort haben, was es haben möchte. Nun, Vers 17, dann lesen wir, was Gott davon hält. Darum war die Sünde der Knaben sehr groß vor dem Herrn, denn die Leute lästerten das Speisopfer des Herrn. Und ein bisschen weiter in Vers 22 von 1. Samuel 2. Eli aber war sehr alt und erfuhr alles, was seine Söhne taten, dem ganzen Israel, und dass sie schliefen bei den Weibern, die da dieneten vor der Tür der Hütte des Stifts. Und er sprach zu ihnen, warum tut ihr solches? Denn ich höre euer böses Wesen von diesem ganzen Volk. Der ganze Israel hat gejammert bei Eli, schau mal, seine Söhne tun. Und was tut Eli dann? Das Problem war, er tat nichts. Nicht, meine Kinder, das ist nicht ein Gutgeschrei, das ich höre. Ihr Macher des Herrn Volk übertreten. Wenn jemand wieder einen Menschen sündigt, so kann es der Richter schlichten. Wenn aber jemand wieder den Herrn sündigt, wer kann für ihn bitten? Aber sie gehorchten ihres Vaters Stimme nicht, denn der Herr hatte Wille, sie zu töten. Samuel ist ein Ausnahmefall, lesen wir in Vers 26. Er war beim Herrn, war angenehm bei dem Herrn und bei den Menschen. Das ist auch ein schönes Beispiel, wenn man das bedenkt, dass in diesem Zusammenzustand ein schlechter Vater war, seine Söhne nicht gut erzogen, aber ist ein kleiner Bube und die hat auch Furcht Gottes, möchte in seine Beziehung mit dem Herrn wachsen, wird gesehen von allen Menschen und Samuel wird endlich ein Richter, der die Stelle von Eli einnehmen soll. Aber, muss ich schon dabei sagen, Samuel hat auch ein Problem, wenn er alt wurde, hat das Volk gesagt, hey Samuel, du hast auch zwei Söhne. aber sie wollen nicht in deine Fußstapfen. Sie tun auch nicht recht. Das heißt, Samuel hat gelernt, mit dem Herrn zu gehen, aber weil er ein schlechtes Beispiel hatte in Eli, Sam hat auch nicht gelernt, seine eigenen Kinder recht zu erziehen. Und praktisch gesprochen, wir haben das Problem alle. Unser Vater ist meistens nicht am Beispiel gewesen, weil, also meiner war nicht von neu geboren. Meiner hat falsche Prioritäten gestellt. Er hat mich geliebt, sicher. Ich habe ihn respektiert, sicher. Aber hat nicht gerade als Beispiel für mich gezeigt, wie er mit den Herren gehen soll. Das heißt, es sind Dinge, die ich brechen muss, um doch zu versuchen, für meinen Sohn ein gutes Beispiel zu sein. Das muss ich selber mit dem Herrn rausfinden. Nun, erst möchte ich sagen, dass 1. Samuel 3, Vers 13, da lesen wir über diese zwei Kinder. Ich habe es ihm angesagt, dass ich Richter sein will über sein Haus, ewiglich um den Menschen willen, dass er wusste, wie seine Kinder sich schändlich hielten und hätte nicht einmal Sau dazu gesehen. Eli wusste, seine Kinder haben mit den Frauen geschlafen, die da kommen, um zu opfern, haben das Fleisch gestohlen, was eigentlich an Gott gehörte, und er wusste, es war eine schändliche Sache, der Name des Herrn wurde gelästert unter das ganze Volk, aber Eli hatte nicht mal sauer seine Kinder angeschaut. Er hat gesagt, ach, ist nicht so schlimm. Ein schlechter Vater. Erst möchte ich sagen, ein schlechter Vater verwöhnt seine Kinder. Ein guter Maß für einen Kind ist, womit kann er ohne auskommen? Wenn ich auf TV, ja, das war für Kinder uns zweimal am Mittwochmittag, hat man TV gehabt und weiter. Ich habe früher ins Bett, 7 Uhr ins Bett, kein TV. Und wir haben es auch nie vermisst. Wir hatten draußen gespielt miteinander, ein bisschen Fußball gespielt und kein TV, kein Internet, kein Handy, nichts. Kannst du dir vorstellen heute, wenn die Kinder ohne TV, ohne Internet und ohne Handy auskommen müssen, dann denken sie, ich bin noch im Steinalter, ja. Dann sagen sie zu Papi, Mami, das kann doch nicht wahr sein, ja. Dass ich hier, dass ich so emotional von euch missbrauche, dass ich kein Handy oder TV oder, weißt du, so ist das doch heute, nicht? Aber unsere Eltern, die haben das alles nicht gehabt. Und waren sie so unglücklich? Ich denke es nicht. Air Conditioning, Autos. Ich habe mein erstes Auto gehabt, wenn ich 30 Jahre alt war. Davor habe ich mit Bus und Zug und Beinewagen gewandelt. Und wenn, wenn ich mit meinem Sohn spreche über, ja, wo hast du zwei Beine? Und sagte, ja, eine für das Gas und eine für die Bremse, weißt du? Also ich muss mit dem Fahrrad oder, so ist das in Mitzler heute. Ich habe doch Recht darauf und so habe ich schon ein Auto, muss ich auch eins haben, weißt du? Aber ich glaube, dass das im Allgemeinen nicht immer eine Hilfe ist. Das Problem heute ist, dass Kinder oft die Idee bekommen, sie haben Recht auf alles. Sag mal recht, dass du sie kaufst, was sie wollen. Und wenn du das nicht gibst, dann hörst du etwas. Und nochmals, du hörst ab und zu von der Geschichte in den Zeitungen, dass ein 15-jähriges Mädchen, die hat ihre Eltern fürs Gericht gezogen, weil die Eltern haben sie nicht ein Handy oder was auch gekauft. Und das war nach ihrer Ansicht Kindermissbrauch. Wurde fürs Gericht gezogen. Hoffentlich sind Ideen, die ich so weitergebe. Aber das ist nicht außerordentlich, was man heute so sieht. Anderes Beispiel ist von einem jungen Kerl, die als 15-, 16-Jähriger seine Mutter ins Gesicht geschlagen hat, während einer Sonntagsschullektion. Und ja, was tut Mama dann? Ja, gar schwer zurückschlagen. Also, später hört Papi das, war auch in der gleichen Kirche, und nimmt Papi den Sohn mit und Sohn wird Knockout. Geht Knockout und raus und es kommt fürs Gericht, weil ein gut willender Bruder im Herrn sagt, das ist doch Kindermissbrauch. Also kommt fürs Gericht, der Richter entscheidet, dass der Sohn sein verdientes Lohn empfangen hat und dass er besser in die Zukunft aufpassen muss, dass es ihm später nicht schlimmer gehen soll, weil er hat nur geerbt, was er gesät hat. Nochmals, ich bin nicht ein Typ, der hier Kindermissbrauch vorstellt. Verstehe mich nicht falsch. Aber das ist heute nicht außerordentlich. Wenn Kinder Gewalt gebrauchen an ihre Mutter oder ihren Vater, wenn sie einfach eine Ermahnung bekommen. Eli hat seine Kinder nicht mal sauer angeschaut. Hat persönlich Angst für seine Kinder gehabt, das sehe ich auch oft bei Eltern. Die bekommen Angst fürs eigene Kind. Das Schlimmste, was passieren kann. Ein Kind soll eine gesunde Furcht für seine Eltern haben. Nun, Eli, die hat seine Kinder, sein Bube, verwöhnt und sie auch nicht gestraft, denn sie geruht haben mit einer Frau, die für den Tempeldienst kam, das Fleisch gestohlen hat, er hat nichts gesagt. Und ab und zu ist es nochmals nicht schlecht. Ich habe mit meinem Vater noch gesprochen und ich habe ihm gesagt, Papa, ich möchte dich noch bedanken für, wie du uns erzogen hattest. Das waren sicher nicht Dinge, die immer recht gewesen sind, aber lassen wir ehrlich sein. Wir erziehen auch unsere Kinder nicht immer recht, aber ich weiß nur gut, wenn ich etwas echt Böses getan hatte, dann wusste ich das und dann hat mein Vater gesagt, komm mal hier und wir hatten so ein Holland heißt das Poll-Löffel, sind von den großen Holzlöffel. Und die habe ich mehr gespürt auf meinen Hintern, als dass ich sie gebracht habe, um die Suppe zu drehen. Und dann habe ich das auch verdient. Nun, das war niemals viel, aber ein paar Mal und ich wusste dann direkt, nächstes Mal muss ich nicht so frech sein oder hören auf, was meine Vater und Mutter sagen. Und Eli war ein Mann, die nichts sagte, sie nicht mal sauer angeschaut hat. Und oft ist das Problem heute in unserer Gesellschaft allgemein, dass man Gottes Geduld vermischt mit Unwissenheit oder Apathie. Gott, als Beispiel, in Prediger 8, Vers 11, haben wir ein Beispiel, warum oft Sünde durchgemacht wird, ohne dass dafür eine Konsequenz kommt. Prediger 8, Vers 11. Weil nicht bald geschieht ein Urteil über die bösen Werke, dadurch wird das Herz der Menschen voll Böses zu tun. Im Allgemeinen ist das so, dass wenn wir nicht recht tun und wir spüren nicht direkt die Konsequenz, dass wir die Idee bekommen, damit kann ich wegkommen. Das ist nicht richtig. Und hier haben wir das Allgemeine, dass Gott nicht direkt ein Urteil gibt über das, was Böses ist und deswegen ist das Herz des Menschen voll Böses zu tun. Das ist die allgemeine Idee. Nochmal, ich spreche nicht über Missbrauch hier von väterlicher Autorität. Missbrauch nicht. Und Gott gibt uns oft 1, 2, 3 Chancen, nützt unsere Gewissen, nützt vielleicht an Predigt oder am Wort von Eltern, um dass wir nicht nächstes Mal nochmals das Gleiche falsch tun. Und nochmals, wir sind unverbesserlich in unserem Herzen. Sprüche 29, Vers 1 sagt das so. Wer wieder die Strafe halsstarrig ist, die wird plötzlich verderben ohne alle Hilfe. Es ist ein Segen, wenn du einen Vater hast, den liebhabend ab und zu sagt, es ist nicht recht, das sollst du nicht mehr tun. Wenn du nicht hörst, dann ist es nicht an Konsequenz zu kommen. Nicht ein Missbrauch, nicht eine falsche Haltung, nicht in Bosheit, aber in Liebe, dass du weißt, hier ist ein Mann, der sich kümmert um mich. Ich soll es nochmals später erwähnen, aber da wurde Untersuchung getan bei Schwerverbrechern in Gefängnissen. Über 70% hatte kein Vater gehabt, die sie erzogen hat. Kein Vater. Das war ein Kennzeichen von Schwerverbrechern. Und nochmals, wenn ein Kind eine Zuchtmaßnahme bekommt, ist das wahrlich für einen Grund. Sprüche 23, Vers 13. Lass nicht ab, den Knaben zu züchtigen, denn wo du ihn mit der Rute haust, so darf man ihn nicht töten. Du haust ihn mit der Rute, aber du rettest deine Seele von der Hölle. Das ist ein bisschen vielleicht altmodisch gesagt, haue mit der Rute. So muss man es dann vielleicht nicht nehmen hier, aber das Prinzip ist, wie mit Sport, wie mit Fußball oder wie mit Handball, wenn man bewusst Dinge nicht recht tut, dann ist die eigene Mannschaft oder der Gegner, korrigiert dich da ab und zu, aber nicht zu angenehmer Weise. Da weißt du, das ist nicht recht gewesen. Das ist genauso in unserer Gesellschaft und einer Familie wichtig. Und so lernst eine Person Gott zu fürchten. Weil lassen wir so sehen, wenn am Moment, dass ein Vater sich nicht kümmert um seinen Sohn und versucht nicht das Böse wegzutun, um die Konsequenzen zu tragen, was passiert dann? Dann sagt er, wenn er später älter ist, dann komme ich vielleicht auch mit groberen Dingen weg. Und es ist einfach, muss die Justiz nach unten kommen. Oder die kriminelle Circuit kommt schon auf Junior nach unten. Es ist gesund, wenn ein Bube oder ein Mädchen Papi fürchtet. Und ich sage, nicht Angst habe, wenn er, weil er betrunken ist und alle zusammenschreibt. Das darüber rede ich nicht. Das sind die Missbraucher davon. Das ist nicht richtig. Aber eine gesunde Furcht ist mehr als gesund. Und nochmals, wenn Mütter oft auf Junior eine Zucht ausüben müssen, ist meine Meinung, ich bin der Überzeugung, Vater soll das tun. Wenn es nicht möglich ist, weil Papi ist nicht da, ist klar. Aber der Mann muss Vater sich darum kümmern. Und nicht immer das Mama überlassen. Ein schlechter Vater, wie Eli, verwöhnt seine Kinder. Verweigert seine Kinder, eine gesunde Zucht zu geben. Und zweitens, er möchte seine Kinder auch nicht führen. Eli hat sie nicht geführt. Eli ging seinen Weg, aber hat nicht dafür gesorgt, dass seine Jungs in Gottesfurcht den Herrn auch nachgefolgt sind. Das hat er nicht getan. Und Jahre her war ich mit einem Mann im Gespräch, er war so 40 Jahre alt, so ein Bube von 10 war neben ihm. Ich habe so eine halbe Stunde mit ihm geredet über das Evangelium und warum es wichtig war, zum Herrn zu kommen, hat er nur gesagt und gelacht. Ja, das ist deine Meinung, kannst du schon tun. Aber ja, ich konnte nicht weiter mit ihm. Da habe ich gesehen, er war neben ihm so ein Kerl von 10 Jahren alt, sein Sohn, hat zu ihm so Papi geschaut. Das war sein Held. Ich sage, weißt du was, mein Mann, wenn du nicht, obwohl du weißt, es ist die Wahrheit, zu Jesus Christus kommt, dein Sohn kommt auch nicht. Ah, sag ich, nein. Ich bin von Freiheit, ich muss selber sich entscheiden. Ich sage, er hat sich schon entschieden. Er möchte dich folgen. Wenn du nicht gehst, geht er auch nicht. Das ist oft so mit Jungs. Die möchten Papi nachfolgen. Wenn Papi nicht geht, gehen sie auch nicht. Jahre her war es so in einer Sonntagsschulklasse, da hat der Sonntagsschullehrer gesagt, wir möchten in den Himmel kommen. 30 Kinder, 29 stehen in Herrn auf. Ein nicht. Und sagt der Sonntagsschullehrer, hey, wieso du nicht? Ja, ich möchte hingehen, wo mein Papi hingeht. Ja, wo geht der Papi hin? Ja, ich will nicht in Jesus Christus glauben, komm nicht in die Gemeinde, ich möchte in die Hölle gehen. Dann möchte ich auch in die Hölle gehen. Warum? Ja, weil Papi da hingeht. Sagt so ein Schüler, okay, mach Termin ab und geh zu Papi. Und sagt, Herr so und so und so, hier ist das Problem. Und ja, Junior, die will ich in den Himmel kommen, weil du gehst nicht hin. Aha, sagt der Mann, er lacht ein bisschen, muss man nicht ernst nehmen. Sagt der Lehrer, ja, beweist du dann, wo du hingehst, wenn du stirbst? Nein, sagt er. Dann kannst du besser rausfinden, weil der Junior geht nur dorthin, wo du hingehst. Das ist schon wichtig. Und nochmals, kleine Bube, die brauchen einen Held. Ah, oft, meistens ist es so, dass Papi ist ihr Held. Und am Moment, dass du nicht recht gehst und in falsche Richtung ausgehst, gehen sie auch mit. Ohne dass du das vielleicht vorhast. Die Frage ist, bist du ein Vorbild? Bist du ein Vater, der deine Kinder führt? Also nicht drängt und so weiter, aber führt. Dass sie Freude sehen, wenn du betet. Wenn sie Freude sehen, wenn du ins Wort Gottes gehst, etwas aus Gottes Wort bekommst. Wenn du in die Gemeinde gehst. Wenn du vielleicht zeugst von Jesus Christus. Sehen die Jungs das? Oder sind sie nur eine Person, die äußerlich irgendwo in eine Kirche geht, aber das Herz ist nicht dabei. Kinder lesen nicht gut. Stärker noch, sind ein Spiegel von unserer eigenen Seele. Sie lesen dich wie ein Buch. Sie folgen dich, ob das willst oder nicht. Schlussendlich möchte ich sagen, Eli war ein Mann, der seine Kinder erlaubte, Gottes Werk zu hindern. Wir haben gesehen, dass sie mit den Frauen geschlafen haben. Sie haben das Fleisch genommen, bevor sie auf den Brandopferaltar gekommen ist. Sie wollten es für sich selber nehmen. Sie haben ihr Bauch gedient. Und was hat Gott dann gesagt über diesen Dienst vor Gott? Dank seiner Jungs, dank Elis Jungs in 1. Samuel 2, Vers 17. Darum war die Sünde der Knaben sehr groß vor dem Herrn. Denn die Leute lästerten das Speisopfer des Herrn. Also die Leute von Volk haben gesagt, ja, diese Gemeinde, diese Kirche, die muss man nicht ernst nehmen. Mal schauen wir mal, was die Kinder von Prediger tun. Deswegen im Neuen Testament ist geschrieben, dass die Kinder von einem Pastor, einem Hirte, müssen ein bestimmtes Gehorsam und eine Furcht haben, weil wenn ein Pastor nicht seine eigenen Kinder normal führen kann oder in Kontrolle haben kann, wie kann man dann eine ganze Gemeinde führen? Geht nicht. Nochmals, wichtig, dass in deinem Beispiel die Leute nicht die Gemeinde lästern. Das kannst du auch tun als Vater. Da kann sein, dass du am Predigt gehört hast und es ist gerade dir ans Herz gegangen, es gefällt dir nicht. Und am Ende, wenn du nach Hause gehst, dann gehst du nochmal ein bisschen grillieren, aber du gehst den Prediger oder der Predigt mal grillieren. Und die Kinder übernehmen deinen Mangel an Respekt für den Prediger oder den Predigt. Nehmen sie es nicht mehr ernst. Und wenn sie es nicht mehr ernst nehmen, was passiert dann? Dann ist sie auch Gottes Wort nicht mehr ernst. Aber Papi nimmt es nicht mehr ernst. Das ist ein Problem. Oder, sehe ich auch auf unter Christen, die stellen die eigene Familie, die eigenen Kinder über Gottes Wort. Ich denke dann, ja, es ist mein Kind, ich muss nicht so ernst sein mit meinem Kind darin. Nein, du musst die Bibel haben über die Kinder, über deine Frau. Das ist Recht. Und Recht führen. Und du musst Entscheidungen nehmen anhand von der Schrift, nicht von wegen menschlicher Politik. Jesus sagt, er, der Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist nicht, mich nicht würdig. Alles, was wichtiger ist als Jesus Christus, kann Götze sein. Jedes Ding, was wichtiger ist als die Heilige Schrift, kann Götze sein. Es kann ein Computer sein, es kann ein Spiel sein, es kann ein Traum, eine Karriere, mach ich das, was es ist. Jesus sagte, ich bin Gott, ich habe mich für dich gegeben, ich bin als Schöpfer für dich am Kreuz gegangen, ich habe dich gekauft, ich möchte die erste Stelle haben. Ich zwinge dich nicht, ich möchte, dass es freiwillig mich übergibt. Geht auch für Kinder. Nun, das war Eli, das war kein guter Papi. Aber hier haben wir einen guten Papi in Jeremia 35. Jeremia 35, Vers 6. Das sind die Söhne von einem sicheren Jonadab. Jeremia 35, Vers 6. Das sind die Nachkommen der Rechabiter. Seite 1065 in der unreformierten Luther. Lesen wir in Jeremia 35, Vers 6. Sie aber antworteten, das sind die Rechabiter, wir trinken nicht Wein. Und unser Vater Jonadab, der Sohn Rechabs, hat uns geboten und gesagt, ihr und eure Kinder sollt nimmermehr keinen Wein trinken. In anderen Worten, die haben keinen Alkohol getrunken, keinen Wein getrunken und sie haben immer in Zelten gewohnt, nicht in Häusern gewohnt. Und dieser Vater, ich weiß nicht, was für ein Mann er gewesen ist, aber sein Nachkommen bis aus heute, in 2010, trinken kein Wein. Also der Mann musste einen riesen Respekt vor seine Kinder bekommen haben. Und es kann das unmöglich sein. Und du kannst vielleicht als Vater ab und zu betteln müssen für Liebe, aber nicht für Respekt. Wenn du ohne Kompromisse recht gehst, bekommst du Respekt von deinen Kindern. Die Welt hasst bibelgläubige Prediger. Kann ich aus Erfahrung sagen. Aber sie haben immer Respekt für einen Mann, der ohne Kompromisse recht geht. Die Welt ist nicht blöd. Die Welt sieht ganz genau Männer an. Die spürt direkt, das ist ein Mann mit Charakter und er geht gerade. Und er kann nicht umgekauft werden, nicht manipuliert werden. Nicht von seiner Frau, nicht mit Geld, nicht andererseits, er geht gerade. Das ist ein Mann, den die Leute respektiert. Nicht liebt, aber respektiert. Und wir lesen deswegen in Jeremia 35, Vers 19. Darum spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, also, es soll dem Jonadab, dem Sohn Rechabs, nimmer fehlen, es soll jemand von den Seinen allerzeit vor mir stehen. So, bis aus heute haben man Rechabiten in Israel nach mehr als 2500 Jahren. Warum? Weil sie haben Respekt vor Papa gezeigt, sie haben ihm gehorcht. Und nochmals, was wichtig ist, ein Vater soll seine Kinder Respekt beibringen. Und omdat sie keinen Respekt zeigen, muss man es ihnen sagen. Es sind kleine Dinge, die nehmen sie vielleicht in de Schule mit. Es können, ich sehe es auch bei meiner Frau, dass die Kleine sagt, Mami, ich bin hungrig, ich bin durstig, Mami, ich will das, ich will das. Und meine Frau hat eine Neigung, dass sie denkt nicht nach, einfach zu sagen, oh, Baby, wir will etwas haben, hier hast du es. Dann sage ich, nein, sage ich den Kleinen, die Sprache verstehen wir nicht. Du fragst anständig mit zwei Worten, Mami, bitte, und dann kommt der Rest. Er musst du beibringen. Du musst heute mal schauen in Schule oder in der Öffentlichkeit, wie da kleine befehlenden Eltern. Und die Eltern, die fliegen rundum auch noch. Die sind selber schuld. Ein Kleiner muss lernen, Respekt vor Papa oder Mama zu haben. Wenn sie das nicht zeigen, dann müssen sie direkt das erfahren, dass das nicht toleriert wird. Und die adelitische Natur, die alte Natur sagt, ich bin wichtig, gib mir, gib mir, gib mir. Nein, sie müssen sich lernen zu unterordnen an Autorität, die Gott über sie gestellt hat. Das fängt an zu Hause. Wenn sie es zu Hause nicht lernen, sieht man das direkt in die Gesellschaft zurückkommen, auf den Arbeitsboden, in das Arbeitsfeld. Es ist heute sehr traurig, dass da wenig Respekt ist. Und nochmals, wenn Junior, nein, ich sehe das auch mit Tieren. Tiere, das ist ein schönes Beispiel. Hat man diese Dokumentäre von Tiger und Löwen und so weiter, dann hat man Mama, Tigermama, und die gehen dann so rund, dann hat man zwei, drei von den Kleinen, die kommen da hinten, und dann Mama will, dass die Kleinen etwas tun, die kleine Junior, die geht dann irgendwo ring, und dann tut sie, wow, und dann, Junior hört nicht, und dann dreht sie sich um, dann mit die große Tigerding, wupp, und die fliegt da rundum, und dann kommt sie auf den Beinenboden, und dann weiß Junior, ich kann besser hören. Oder die Mama nimmt das Team mit den großen Zähne da und beim Meckfell und dann wird es so getragen und so weiter. Junior, die geht dann nicht. Aber Mami, die geht mir einfach ein Watsch. Und Junior, die macht ein paar Saltos und die weiß dann, ich kann besser folgen. Hast du mal gesehen? Das ist in der Tierwelt. Na, ich sage nicht, dass wir so unsere Kinder ein paar Saltos machen lassen müssen, aber ich sage schon, dass Junior dann weiß, hey, ich muss schon hören, weil Mami weiß, wenn Junior alt ist, muss er selber überleben in einem Jungle. Das sind wichtige Lektionen. Ich muss das hören. Ich lerne meine Kinder auch, sie müssen hören, was Papi sagt und auch was Mami sagt. Bei mir ist nicht so ein Problem, sie müssen auch hören, was Mami sagt. Und sie müssen hören, auch was ich sage. Nicht das sagen, drum, einfach was ich sage. Weil wenn Junior da auf der Straße spielt, dann kommt ein Auto mit 50, 60 Kilometer nach unten und ich sage, hey, komm hier. Und er sagt, warum? Und pst, ist er tot. Er muss einfach kommen. Das ist für sein eigenes Interesse, nicht für mein Interesse. Und später, wenn er dann auf eigenen Beinen steht und Gott sagt, hör auf, geh dorthin, dann kann er besser hören. Weil Gott warnt ihn oder möchte ihm einen Segen geben, das kann nur, wenn er hört, was Gott sagt. Es fängt an, dass er hört auf Papi. Aber nochmals, das Bild, was ein Kind von Gott hat, ist sehr nah wohnen, was ein Bild von, was ein Mensch von Papi hat. Und ich weiß, bei euch auch, habt ihr ein schlechtes Vaterbild, wegen des Papi kein gutes Beispiel, er hat nicht geführt. Kann gut sein. Aber das heißt nicht, dass wir deswegen als Männer nicht folgen müssen. Wenn wir den Herrn folgen, sind wir so ein besseres Beispiel für unsere Kinder, als unsere Väter für uns waren. Wenn wir etwas tun, als eine Zugmaßnahme für die Kinder, muss es nicht sein, dass sie dann zornig werden oder dass sie entmutigt werden. Absolut nicht. Sie müssen ermutigt werden und lernen, das tun wir für, als Bestwille, dass sie später mit dem Herrn in eine gesunde Beziehung ihm nachfolgen können. Das ist das Ziel, meiner Meinung nach, wenn ein Vater seine Position nutzen soll, um Sünde zu stoppen bei den Kindern. Na, du kennst die Geschichte mit Junior. Junior, die dann Vaters T-Shirt nach außen schmeißt, Krawatte nach außen schmeißt, auf ein Auto läuft und so weiter. Selbstassertiv heißt das heute. Selbstassertive Kinder, kennst du das Wort? Neues Wort, das heißt, sie sind sehr große Persönlichkeiten, weißt du, sie können tun, was sie wollen. Und da habe ich oft gesehen, wenn Opa dann mal vorbeikommt und kurz bleibt. Opa, die hat kein Buch gelesen, in den letzten 50 Jahren, ist von einem alten Stempel und sieht, dass Junior alles Mögliche tut und Papi und Mama denken, ach, die Kleine, also, er muss sich entwickeln, wir müssen nicht etwas Negatives sagen, schlecht für seine Persönlichkeit entwickeln. Und Opa nimmt dann einfach die Kleine auf dem Knie und zeigt ihm die Sterne vom Himmel und dann Junior ist dann plötzlich ruhig, brav und voll gut. Das ist die altmodische Schule sozusagen. Und ab und zu braucht ein frommer Bube das von seinem Papi. Und nochmals, mit Liebe. Nicht betrunken, nicht in Zorn. Darüber spreche ich nicht. Du kannst ein Kind recht erziehen. Du kannst ihm die richtige Atmosphäre geben. Du kannst ihm eine gute Ausbildung geben. Aber dann kann noch immer ein Kind dein Herz brechen. Sicher möglich. Saul hat es gehabt. David. Wie viele Kinder hat David richtig erzogen? Absalom hat Amnon getötet. Amnon, sein Sohn, hat seine Halbschwester vergewaltigt. Salomo tötet de Älteste. Salomo endet als mit 1000 Frauen in Götzendienst. du kannst nicht immer sagen, du bist ein gutes Beispiel und deswegen muss ich auch gute Kinder in dieser Hinsicht produzieren. So geht das nicht. Aber meistens sehe ich in der Schrift, in 1. Chronike, 2. Chronike, 1. Chronike, 2. Chronike, dass da Könige sind, die Recht tun. Und warum tun sie Recht? Vor allem im Zweigeschlechterreich, weil ihr Vater hat Recht getan. Und der Sohn folgt in den Fußstapfen von seinem Vater. Und das ist so wichtig, dass ein junger Mann ein Beispiel hat in seinem Vater. Oder in einem Missionar, oder einem Prediger, oder wer auch gesagt, ich möchte sein wie ihr. Wenn ich aufgekommen bin, war mein Vater überhaupt kein Beispiel. Er war Zahnarzt, er hat gesagt, Sohn, willst du Zahnarzt werden? Was war, ich war damals 60, ich habe mein Gymnasium absolviert, ich konnte dann Zahnarzttechnik studieren. Da habe ich gesagt, nein, nicht nur wegen Zahnarzt sein, aber ich hatte keine gute Beziehung, er war kein Beispiel für mich. Und ich weiß noch gut, dass mein Cousin hat dann die Praxis übernommen. Und mein Beispiel war ein Fußballspieler. Die meisten Fußballspieler sind nicht gerade moralische Beispiele. Das weiß jeder. Aber ich hatte keine anderen Beispiele. Kam ich zum Glauben. Dann wurde meine Helden, Hudson Taylor, der Gründer von der Kinderinnenmission, William Carey, die in Indien die Bibel übersetzt hat, Henry Martin, der nach Pakistan gegangen ist und die Bibel übersetzt hat, die aus 30 Jahren allein in der Wüste gestorben ist, die Bibel in 3 Sprachen übersetzt hat, City Stud, die nach Afrika gegangen ist und Tausende zum Herrn gebracht hat und ganze Stämme kamen zum Glauben. Das wurden meine Helden. Dann war ich über 20. Aber als Teenager hatte ich keine Helden. Oder die falsche Helden. Ich kann euch nur ermutigen, wenn du jünger bist, betet, dass der Herr dich ein paar gute Glaubenshelden gibt. Und sagt, da möchte ich sein, moralisch, geistig wie diese. Oder besser, wie Jesus Christus. Ich möchte abschließen mit 2 Beispielen von 2 sehr bekannten, berühmten historischen Figuren. Johannes, der das Buch Offenbarung geschrieben hat, und Napoleon Bonaparte. Beide kamen ins Exil, beide auf einem Insel. Beide sind relativ alleine gestorben. Aber ich glaube, beide hatten vollkommen unterschiedliche Väter. Johannes war der Sohn von einem kommerziellen Fischer. Napoleon war der Sohn von einem Anwalt aus Korsika, die am Hof diente. Und Napoleon hat eine Krone bekommen, er wurde Kaiser von Frankreich, mit aller Ehre bekleidet. Johannes hat auch eine Krone bekommen, die Krone des Lebens, die Krone der Gerechtigkeit, die Krone der Herrlichkeit. Napoleon hat hinterlassen als Früchte seines Lebens Millionen Toten, Witwen, Waisen, das Geschrei von tausenden Soldaten, die in der Schnee gestorben sind. Johannes hat hinter sich gelassen ein Erbe von Freude, von Wahrheit, von Offenbarung, von Hoffnung in der Heiligen Schrift. Napoleon stirbt alleine auf St. Helena, ein Herz voll mit Frustration, von ohne Hoffnung, verbittert. Und Johannes am Patmos hat geschaut auf den Himmel, das neue Jerusalem, wo auf dem Stuhl Gottes diesen Lebensfluss kam, der Baum des Lebens, und da hat er diese Offenbarung gehabt, dass in den Himmel alle alttestamentlichen und neutestamentlichen den Herrn gelobt, gepriesen und gedankt haben. Das war sein Bild, das war seine Freude, so hat er sich seine Laufbahn geendet. 2 vollkommen unterschiedliche Männer. Warum? Ich vermute, es hatte unterschiedliche Papis. Johannes Papi hat gelernt, so hart zu arbeiten, ehrlich zu sein und keine Ecke zu schneiden. Napoleon wurde von Jesuiten trainiert, das Ziel hatte, das Ziel heiligt alle Mittel. Jeder tut es doch. Es fühlt gut, wieso nicht? Keiner sieht es. Komm, versuch ein bisschen. So hat er gedacht. Und das Ziel heilt die Mittel, solange er an die Spitze kam. Napoleon geht in die Geschichte als ein Massenmörder. Johannes als ein Mann, die Hoffnung gibt, die Wahrheit, Liebe gezeigt hat und in Offenbarung uns einen wunderbaren Blick in den dritten Himmel gegeben hat. Nochmals. Über 70% von Schwerverbrechern in Gefängnissen haben keine Papi gehabt, die sie überhaupt gezogen hat. Kein Mann, die sich gekümmert hat um die Seele von ihrem Sohn. So wichtig. Wir haben einen himmlischen Vater, ihren treuen Vater, einen barmherzigen Vater. Und zweitens, als Mann, wenn wir ihm und seinem Sohn nachfolgen, und er ist in uns, aufgrund von seinem Wort, wir fühlen uns durch sein Wort und seinen Geist, können wir ein guter Papi werden für unsere Kinder. Weil viele Augen sind auf uns, dass wir recht leben und den Herrn dadurch ehren. Also wir zusammen noch ein Lied singen, um abzuschließen von Siegesklänge. Ich möchte abschließen mit Offen steht Jesu erbarmendes Herz. Lied Nummer 156. Wenn du sagst, ja, ich habe vielleicht immer einen guten Papi oder guten Papi gehabt, du hast nun einen himmlischen Vater, und wenn du ihn noch nicht kennst, kannst du, wie du bist, zu Jesus Christus kommen. Und im Moment, dass du ihn aufnimmst als dein Heiland, als derjenige, der für dich am Kreuz gegangen ist, begraben ist und aufgestanden ist, dann kannst du auch Macht bekommen, ein Kind Gottes zu werden. Und dann wird Gott dein himmlischen Vater. Und, sagt die Bibel, du bekommst eine neue Mutter, das neue Jerusalem, das Ort, wo jeder Christ hingeht, der hier entschläft, das heißt stirbt, und dann direkt in der Gegenwart des Herrn verbleiben möchte. Wir singen Lied Nummer 156. Und wir können auch sicher als Männer beten, Herrn, gib uns Weisheit, um guter Vater zu werden. Und Gott, durch seinen Geist und sein Wort, hat genügend gegeben, um das Gebet zu erhören. Lied Nummer 156, das Herz von Gott ist erbarmend. Ein guter Vater hat ein erbarmendes Herz, hat einen züchtigen Hand, der notwendig ist, braucht ein erbarmendes Herz, um uns zu helfen, wo wir nicht weitergehen können. Und das erbarmende Herz kann man begegnen beim Kreuz. Das Kreuz von Jesus Christus, wo er sagen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das sollen wir niemals von Gott hören. Am Moment, dass du deine Gerechtigkeit verlässt und Gottes Gerechtigkeit aufnimmt, nämlich sein Sohn Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn alleine durch ihn. Und in ihm kann man das erbarmende, barmherzige Herz von Gott, der Vater, kennenlernen. Offen steht Jesu erbarmendes Herz, Seele, es steht auch offen für dich. Du brauchst nicht länger verschmachten im Schmerze, denn auch für dich er am Kreuze verblich. Das Kreuz zeigt das Herz, was Gott hat, nämlich, dass er seinen Sohn gegeben hat für deine Sündenschuld. Und wer ehrlich ist und sagt, Herr, du kennst meine Sünde, komm einfach zu Jesus Christus. Wenn du sagst, Herr, als Kind Gottes habe ich auch einige unbekannte Sünde, nehmen wir eine Zeit von Stille, von Gebet, dass du die Sünde ihm bekennst, dann kannst du die Gemeinschaft, die du verloren hast mit deinem himmlischen Vater, wieder in Ordnung bringen. Lied Nummer 156. Hör, wie er ruft, o komm, wie du bist, gib ihm dein trauriges Herz, wie es ist. Rettung von Sünde, 156. Friede und Freude findest du nur bei dem Herrn Jesus Christus. Da ist das erwarmende Herz vom himmlischen Vater offen für jeden, der kommt, wie er ist. Was du nicht zu ändern, Jesus ändert dich, wenn du ihm erlaubst, dich zu ändern. Lied Nummer